SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 31. und damit letzten Folge des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Es ist ein großes Finale, diese letzte Folge, und ein Trauerspiel. Eine bittere Abrechnung von Sefta mit ihrer Mutter Emine. Dabei ist es doch Emine, die endlich ihr Herz geöffnet und ihrer Tochter von ihrem großen Lebensschmerz erzählt hat. Das kommt anders an, als sie sich wohl erhofft hat. Sefta spürt die Lügen in der Erzählung ihrer Mutter auf. Und sie macht ihr bittere Vorwürfe. Angefangen damit, dass Emine sie als 8-Jährige bei den Großeltern zurückgelassen hat, als sie ihrem Mann nach Deutschland folgte. Erst 6 Jahre später durfte Sefta nachkommen. Und schlimmer noch, Emine hat Sefta nie erlaubt, zur Schule zu gehen. Eine Entscheidung, die Seftas Leben bis heute prägt. Es liest Sesede Teşyan.
Du wirst jetzt sagen, dass du nicht einmal Deutsch sprechen kannst. Und dass das halt so ist. Aber nein, so einfach ist es nicht. Du bist meine Mutter, ich bin dein Kind. Du hättest mir das alles ermöglichen können, müssen. Ich wollte es ja. Aber stattdessen hast du mich nur ein paar Monate zum Deutschkurs geschickt und das auch nur, weil ihr Geld dafür bekamt. Und dann habt ihr mich einfach an den Erstbesten verheiratet, um mich loszuwerden, obwohl ich gar nicht heiraten wollte. Ich sehe, du willst das nicht hören. Aber mit wem sonst soll ich darüber reden, Anne? Soll ich es meinen Angestellten erzählen? Meinen deutschen Kunden, meinen Nachbarn, damit sie mich bemitleiden und sagen, ja, bei euch werden die Frauen unterdrückt, ne, ihr Armen. Ich will deren Mitleid nicht, Anne. Ich will nicht bestätigen, was die sowieso von uns denken. Ich will nur, dass du begreifst, dass du hier nicht das Opfer bist, sondern dass auch du verantwortlich bist. Und zwar auch für das, was ihm, was Civan passiert ist. Und zwar nicht, weil du ihn weggegeben hast, sondern weil du genau dasselbe getan hättest, was Ayşe getan hat. Weil du ihn nicht akzeptiert hättest. Ja, ja, bete nur wie immer, aber bete lieber für dich selbst, nicht für Civan oder mich. Das Beste, was Civan passieren konnte, war, dir niemals begegnen zu müssen. Baba hat alles richtig gemacht. Sevda schnappt nach Luft, als sei sie noch nicht fertig. Als gäbe es überhaupt noch irgendetwas, das sie dir heute noch nicht an den Kopf geworfen hat. Aber du hebst die Hand, Emine. Du sagst nichts. Du hebst nur die flache Hand wie ein Schild oder ein Haltezeichen. Bis hierher und nicht weiter. Sevda wirft den Kopf in den Nacken und atmet aus. Du stehst langsam auf. Du gehst ins Schlafzimmer. Auf dem Weg schwankt alles ganz leicht. Du schaltest das Licht im Flur aus, in dem Hüseyin gestorben ist. Du machst einen Schritt, noch einen Schritt, und da springen dir Glutfunken entgegen, blaue und gelbe und rote. Du wedelst sie mit den Händen weg und gehst weiter. Du achtest auf deinen Atem. Du darfst jetzt bloß nicht umkippen, Emine, nicht jetzt. Du willst es wenigstens in dein Zimmer schaffen und allein sein, solltest du umfallen. Du betrittst das dunkle Schlafzimmer und bleibst einen Moment stehen, weil dir anscheinend schwindelig ist oder etwas anderes nicht stimmt. Du schaust in die Ecke, in die ein bisschen Licht von draußen dringt. Der zugehängte Spiegel. Du gehst auf ihn zu, nimmst das Tuch weg, denkst an Hüseyins Leichentuch. Ein erschöpftes Gesicht erscheint im hellgrauen Mondlicht. Ja, Emine, es stimmt. Nicht nur Ayşe ist alt geworden. Sieh dich an. Dein Gesicht gleicht den ungebügelten Hemden Hüseyins, an denen du heute Morgen noch gerochen hast. Zerknittert und weiß. Du bist jetzt eine von den Alten geworden, Emine. Weißt du noch, wie man von ihnen sprach, als du ein Kind warst? Wie man dir beibrachte, immer auf die Alten zu hören und ihre Worte zu achten, weil aus ihren faltigen Gesichtern die Weisheit spreche? Wie kommt es, dass niemand deine Worte achtet, jetzt, wo auch dein Mund von Falten gerahmt ist? Kann es sein, dass diese angebliche Weisheit der Alten nur eine Illusion war? Kann es sein, dass du den Respekt, den du von allen einforderst, gar nicht verdient hast? Hat Sevda womöglich recht mit all diesen Dingen? Oh, Emine, Deine Tochter hat dir das Herz gebrochen, nicht wahr? No, Emine. Jedes ihrer Worte hat dir einen Stich versetzt, wie 1000 kleine Obstmesser, die nicht scharf genug sind, um dich umzubringen, aber die umso mehr schmerzen, weil auf jeden Stich ein neuer folgt, weil dich nichts vom Schmerz erlösen wird. Was willst du bloß tun, Emine? Du kannst nichts tun. Du musst mit dieser Wahrheit leben. Sevda hat recht. Du hättest Onno nicht retten können. Es gibt nichts, was dich von Aisha unterscheidet. Früher warst du die Gesündere, aber all das ist längst dahin. Aber wenn du jetzt mit diesem Wissen alles von vorne erleben könntest, wenn du genau dasselbe Leben von neuem leben würdest, dann würdest du es anders machen, Emine, nicht wahr? Du müsstest es anders machen. Und eben das wäre dann wohl diese Weisheit, von der die Menschen so gerne sprechen. Aber du weißt, dass es so etwas nicht gibt, Emine. Es gibt keine zweite Chance. Es gibt kein zweites Leben. Es gibt ein Leben und einen Gott und nichts kann daran etwas ändern. Nicht einmal, dass du jetzt in diesem Moment mit deinen 49 Jahren in der frisch gestrichenen Wohnung deines toten Ehemanns zum ersten Mal, seit du denken kannst, etwas willst. Etwas so sehr willst, dass deine Brust vor Aufregung bebt bei dem Gedanken daran. Du willst alles von vorne erleben. Du möchtest noch eine Chance. Du möchtest alles zurückspulen wie eine Videokassette. Du willst zurückspulen bis zu dem Abend, an dem du mit O im Arm und Onnen Urkunde aus der Stadt zurück in euer Dorf kamst. Du willst zurückspulen zu der Silvesternacht in Rheinstadt, als du Sevda weggeschickt hast. Aber das wird nicht gehen, Emine. Das Leben ist kein Kassettenband, das sich nach Belieben vor- und zurückspulen lässt. Dein Schicksal steht längst geschrieben und das weißt du nur zu gut. Du denkst an die Hemden im Schrank. Geh hin und nimm sie heraus. Riech nochmal an ihn. Zieh den Duft von Hüseyin in dich ein, solange er noch in ihnen ist. Wie lange wird es dauern, bis sich dieser süße, hölzerne Geruch von den Hemden löst, bis ihr Stoff nur noch alt und staubig riechen wird und du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie Hüseyin roch, klang, schmeckte? Kannst du die Hemden nicht so vakuumieren wie das Fleisch nach dem Opferfest, das du in kleinen Portionen einfrierst, um es über das Jahr hinweg aufzutauen und daraus Suppen und Eintöpfe für deine Familie zu kochen? Wen willst du überhaupt noch bekochen, Emine? Nur noch Ümit ist bei dir und das auch nicht mehr lange und Ümit isst nicht einmal gerne Fleisch. Um wen willst du dich sorgen, wenn Ümit in ein paar Jahren auch zum Studieren wegzieht? Wer wird für dich sorgen, Emine? Du bist müde. Komm, geh ins Bett. Die Sonne geht bald auf. Du brauchst ein wenig Schlaf vor dem Morgengebet. Leg dich endlich schlafen. Auch dieser Tag muss ein Ende haben, irgendwann. Der Boden zittert unter deinen Füßen. Hast du vergessen, deinen Blutdrucksenker zu nehmen? Die Pillen sind in der Tasche dort vorne auf dem Boden. Vielleicht solltest du doch das Licht anmachen, damit du die Tasche findest. Du gehst noch einen Schritt, aber der Boden vibriert jetzt plötzlich so heftig, dass du erstarrst. Was ist bloß los mit dir? Dieses Beben kennst du nicht. Dieses Beben ist anders als das Zittern in dir. Es schwankt, alles schwankt um dich herum. Etwas wirft dich fast vornüber auf den Boden. Du streckst deine Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten. Anne! Hörst du Sevda schreien. Dein Kind schreit nach dir. Und dann hörst du einen heftigen Schlag und das Klirren von zerbrechendem Glas, von 10, 20 Gläsern. Deine Füße tragen dich über den bebenden Boden zur Wand, wo der Lichtschalter ist. Du knippst ihn an, über ihm zieht ein Riss durch die Wand. Da war nie ein Riss, oder? Der Riss wächst. Er wird schwärzer. Er läuft die Wand runter zum Boden, rast weiter vor deinen Augen. Du siehst dich um, siehst, wie die Kommode wackelt, wie Husseins und dein Bett ruckelt. Er schüttelt sich geradezu. Du wirfst einen Blick aus dem Fenster und siehst alles einstürzen. Das wegsackende Gebäude gegenüber, der Himmel vor der Morgenröte, alles kippt. Wie kann das sein?
Anne! Anne! Ein Erdbeben!
Du drehst dich um und siehst Sevda am Ende des Flurs, siehst ihren Blick, die Angst und vielleicht auch die Liebe darin. Du läufst auf sie zu, aber eine ungeheure Kraft wirft dich wie ein Nichts gegen die Wand.
Anne!
Etwas streichelt deinen Kopf, etwas rieselt auf ihn. Ist das Erde? Ist das Staub? Sevda rennt auf dich zu. Du fasst dir an die Schulter, die eben gegen die Wand geprallt ist. Sie schmerzt. Das Rieseln wird zu Hagel, dann zu Lärm, ein Lärm, der dir die Ohren betäubt, ein Lärm, der wie ein Stromschlag durch deinen ganzen Körper zuckt. Sevda ist ganz nah, alles über dir stürzt ein, die Decke bricht über deinen Kopf zusammen. Es ist jetzt schlagartig dunkel, vollkommen dunkel. Dunkel wie das Dorf früher in der Nacht. So dunkel, dass du nicht sagen kannst, ob deine Augen offen oder geschlossen sind, ob du wach bist oder schläfst. Die dunkelste Dunkelheit, die dich je ereilt hat. Und deine linke Hand bleibt, wo sie ist, an der gegenüberliegenden Schulter. Eine Schwere legt sich auf deine Glieder, sodass du nichts mehr bewegen kannst, Emine. Keinen Arm, keinen Finger, nichts. Dein Herz pocht so wild, dass du dein Nachtkleid aufreißen willst, um ihm Platz zu machen. Aber du kannst es nicht, Emine. Deine Hände scheinen in Fesseln zu liegen, deine Füße und dein Hals ebenfalls. Ein Gedanke schießt wie ein neuer Glutfunken durch die Dunkelheit. Sevda! Deine Lippen formen ein Sevda! Aber verlässt das Wort auch deinen Mund? Oder bleibt es in dir drin liegen? Ist es auch in Fesseln wie alles andere?
Anne!
Hörst du da aus weiter Ferne jemanden rufen?
Anne, hörst du mich? Sie werden uns finden. Beweg dich nicht.
Du willst sagen, Sevda, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tun werde, was du sagst. Ich werde mich nicht bewegen. Denn wie sollte ich auch? Und du denkst,
wer sind sie? Wer bitte sind sie? Wer bitte soll uns finden?
Die Fragen drehen sich so schnell wie ein Kreisel in deinem Kopf, obwohl die eigentliche Frage lauten müsste, willst du denn gefunden werden, Emine?
Versteck dich, sie kommen.
Meinst du, Hüseyin flüstern zu hören? Du erinnerst dich, wie er im Sommer in Karlada ankommt mit bunt verpackten Geschenken aus Deutschland und einem Lächeln in seinem traurigen Gesicht. Hast du nicht vorhin im Wohnzimmer die Spinnsure aufgesagt, Emine, Al-Ankabut? Das Gleichnis derer, die sich anderen außer Allah anvertraut haben, ist wie das Gleichnis von der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Und kein Haus ist so schwach und unbeständig wie das Haus der Spinne. Wenn sie es doch nur wüssten. Waren das nicht die Worte, die du innerlich immer wieder wiederholt hast? Die Worte, deren Bedeutung du auf Türkisch kennst, weil diese Sure eine deiner Liebsten ist? Nun sitzt du selbst im Haus der Spinne, Emine, in dem Haus, das so schwach und unbeständig war wie kein anderes. Wie kann das sein? Du und Hüseyin, ihr habt euch doch Allah anvertraut, euer ganzes Leben lang. Wie kommt es, dass du nun gefangen bist im Schutt des Spinnenhauses?
Versteck dich, sie kommen.
Weißt du noch, in dem Herbst, in dem du mit Ümit schwanger wurdest, Emine? Die Serie über Familie Weiß, die Holocaust-Serie. Weißt du noch, was deine Nachbarin Latife sagte, als du ihr von der Serie erzähltest? Sie und ihre wilde Tochter Hava lebten noch in Deutschland. Es war kurz bevor sie zurückzogen nach Hatay. Latifa schlürfte langsam ihren Nescafé und sagte, ihre Großmutter hätte ihr früher ähnliche Geschichten erzählt, aber nicht über die Juden in Deutschland, sondern über die Christen in der Türkei.
»Was sagst du da, Latife?« hast du aufgebracht gefragt, Emine.
»Das kann nicht sein«, hast du gesagt. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
Und doch lagst du immer häufiger mit offenen Augen im Bett und hörtest Hussein beim Schlafen zu.
Du hast dich gefragt, wieso Latifes Mann zurück in die Türkei wollte, wenn solche Dinge dort geschehen waren. Du fragtest dich, warum ihr, Hussein und du, unbedingt in Deutschland bleiben wolltet, jetzt, da ihr wusstet, was hier geschehen war. Und irgendwann, als sich alles in deinem Kopf nur noch wie ein Ameisenhaufen widersprach, hast du deinen Mann geweckt und ihn zur Rede gestellt, Emine.
Was hast du in der Armee gemacht, Hussein?
Was meinst du, Emine? Was man in der Armee eben so macht?
Ja, aber was ist das? Was macht man als Soldat in Hakkari?
Man beschützt das Land, Emine. Und mal schält man auch nur Kartoffeln. Das kommt ganz darauf an.
Und vor wem beschützt man das Land?
Vor den Räubern in den Bergen. Und vor den Feinden, die das Land zerstören und in Stücke teilen wollen.
Wer sind die Feinde, Hussein? Hast du sie je gesehen?
Was willst du von mir, Emine? Was verstehst du schon von solchen Dingen?
Sag es mir, Hussein. Wer sind diese Räuber, gegen die du gekämpft hast?
Ich habe gegen niemanden gekämpft, Emine. Ich habe nur darum gekämpft, lebend dort rauszukommen.
Und warum hast du uns verboten, Kurdisch zu sprechen?
Weil es gefährlich war, Emine. Weil man uns in der Armee beigebracht hat, dass es keine Kurden gibt. Weil wir jedem, der sich dafür ausgibt, ins Gesicht spucken und sagen sollten, in diesem Land gibt es nur Türken und sonst nichts.
Und warum mussten wir aus dem Dorf wegziehen?
Weil es in der Stadt sicherer war. Weil die Armee durch Dörfer zog und die Bewohner von der Herrschaft der Räuber befreien wollte. Aber die Dorfbewohner schützten die Räuber. Sie litten unter ihnen und hielten trotzdem zu ihnen. Du kannst ihnen die Fingernägel rausreißen und sie werden sie trotzdem nicht verraten, weißt du? Die Leute sterben füreinander, Emine. Willst du, dass unsere Kinder sterben?
Dein Hals ist trocken, Emine. Du willst husten. Du öffnest deinen Mund mit aller Kraft, aber du öffnest ihn gar nicht, er bleibt einfach zu. Dein Husten steckt dir im Hals. Du schnappst nach Luft, es ist zwecklos. Sevdas Stimme ist verstummt. Bestimmt hat sie es rausgeschafft? Bestimmt holt sie Hilfe?
In der Stille und der Dunkelheit ist nichts mehr außer dir und deinem Röcheln und plötzlich der Gewissheit, dass es zu spät ist, um auf Hilfe zu hoffen.
Doch, da ist noch etwas, Emine. Du fragst dich, wer ich bin.
Das ist nicht wichtig, Emine. Die eigentliche Frage ist, wer du bist. Denn ich bin nur ein Teil von dir, Emine.
Ich bin die Kluft zwischen deinem Glauben und deinem Handeln. Ich bin der Widerspruch zwischen dem Bild, das du von dir selbst hast, und dem Gesicht, das du den anderen zeigst. Ich bin die Lücke zwischen dem, was du für richtig hältst und für falsch, der feine Riss in deiner Moral, der Zwiespalt zwischen deinem Sein und deinem Sollen. Ich bin einfach nur die Stimme in deinem Kopf, Emine. Ich bin nichts ohne dich. Also sag mir, wer bist du?
Das Ticken der Pendeluhr. Alles ist hinabgestürzt und kaputt und blind, aber die Zeit, sie läuft noch immer weiter.
Sie bringt dich weg von hier, Sekunde um Sekunde, Emine. Sie bringt dich näher zu Hussein. Er wartet auf dich, Emine.
Er zieht die Möwe in seinem Gesicht vor Freude hoch, lächelt dir zu. Du bist bereit. Du sprichst dein letztes Gebet und ganz plötzlich riecht es nicht mehr nach Schutt, sondern nach etwas anderem. Du kennst diesen Geruch. Du kennst ihn irgendwoher. Erinnere dich, Emine. Es riecht nach triefendem Fett, nach geschmortem Gemüse, nach Fleisch, nach Zuhause. Du stehst in deiner Küche in Rheinstadt. Sevdas Kinder rennen an dir vorbei. Sie spielen Fang in der ganzen Wohnung. Du siehst ihn hinterher und lächelst. Das sind Kinder, Emine, so sind sie. Du öffnest vorsichtig den Ofen. Die Gans sieht gut aus, saftig. Sie glänzt golden, sie ist genau richtig. Du nimmst sie aus dem Backofen und trägst sie ins Wohnzimmer zum Esstisch. Alle sitzen schon da und warten auf dich. Sie begrüßen dich mit geduldigen Augen. Im Fernsehen läuft Ibo-Show. Ibo singt eine Usunhava. Das Publikum im Studio applaudiert wie auf Knopfdruck. Hakan legt seine Kamera weg, macht Platz auf dem Tisch, damit du den Braten abstellen kannst. Hüseyin stellt den Fernseher leise. Perihan schenkt Cola in die Gläser ein. Ümit kann es nicht abwarten und trinkt sein Glas sofort aus. Sevda setzt die Kinder neben sich auf ihre Stühle. Und du rückst den Braten zurecht und bittest Hüseyin, ihn zu schneiden. Er sagt, das Essen riecht wunderbar. Das hast du gut gemacht, Emine. Du nickst ihm lächelnd zu. Ümit fragt, was ist das für eine Sprache, Baba? Hüseyin streichelt ihm über den Kopf und fängt an, ihm von seiner Kindheit zu erzählen. Du schenkst Ümit nach. Hakan steht auf und sagt auf seine stürmische Art, ich breche meine Ausbildung ab. Ich will das alles nicht mehr. Du und Hüseyin, ihr zögert kurz, blickt euch an, dann sagt ihr, das ist deine Entscheidung, Olum. Du bist ein erwachsener Mensch. Perihan trägt wieder schwarz. Sie lächelt besorgt. Sie fragt dich, wie ist es mit deinen Schmerzen, Anne? Du siehst in ihrem Gesicht, dass sie ihren eigenen Schmerz hat. Du sagst, wenn es Schmerzen gibt, gibt es auch Heilung, Kusum. Sie nickt dir dankbar zu. Und dann gehst du um den Tisch zu Sevda und beugst dich an ihr Ohr. Du legst ihr die Hände auf die Schultern, du flüsterst, du musst nicht zurück zu Isan, Sevda. Bleib hier, Kusum. Das hier ist doch auch dein Zuhause. Sevdas Augen füllen sich mit Tränen und Freude. Sie küsst dir die Hand. Und gerade willst du dich wieder an deinen Platz setzen, da klingelt es an der Tür. Sevda steht auf, aber du sagst, ich gehe schon, Kusum. Du machst die paar Schritte durch den dunklen Flur. Du findest die Wohnungstür auch ganz ohne Licht. Du kennst den Weg. Das hier ist dein Zuhause, Emine. Dein Platz in der Welt. Der Ort, an dem alle Menschen zusammen sind, die du liebst und die dich lieben. Der Ort, an dem man einander immer vergeben wird, weil Vergebung das Einzige ist, was gegen unsere Einsamkeit hilft. Weil anderen zu vergeben der einzige Weg ist, dass auch dir vergeben wird, dass du dir selbst vergeben kannst. Du öffnest die Tür, dein Herz geht auf, du sagst, Chivan.